Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Viktoria Eglau. Das Opferfest ist das wichtigste Fest des Islam. Es dauert 4 Tage. Am Sonntag hat es begonnen. Erinnert wird an Ibrahim, der in jüdisch-christlicher Tradition Abraham heißt und der seinen Sohn opfern soll. Damit stellt Gott seine Treue auf die Probe und Ibrahim will ihm gehorchen. Doch dann hindert Gott ihn im letzten Augenblick daran, seinen Sohn zu töten und Ibrahim opfert ihm stattdessen ein Tier. Das islamische Opferfest ist auch Höhepunkt der traditionellen Pilgerfahrt nach Mekka, des Hadsch. Wie gläubige Muslime und Musliminnen das Fest verbringen, erzählt die Arabistin Magda Barakat.
Also erstmal besucht man sich gegenseitig, um sich gegenseitig zu gratulieren. Dann wird natürlich in einigen Ländern oder je nachdem, wenn man es sich leisten kann, geschlachtet, also zum Beispiel ein Schaf. Und dann wird das Fleisch auf die Armen verteilt. Man lädt sich gegenseitig ein zum Essen. Die Kinder freuen sich, weil sie meistens neue Kleidung bekommen.
Die Arabistin Magda Barakat. Wir wollen gleich dorthin schauen, wo heute die meisten Musliminnen und Muslime leben, nämlich nach Süd- und Südostasien. Über die Wurzeln des Islam in dieser Weltregion spreche ich mit der Islamwissenschaftlerin Gudrun Krämer. Und dann geht's in diesem Podcast rund um den Islam vor allem um besondere Frauen, um eine Sultanstochter aus Sansibar, die in Deutschland lebte und zwar im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Um eine islamische Reformerin heute, die dänische Imamin Shirin Khankan. Und um weibliche Gelehrte im Islam, lange unterschätzt und heute stärker wahrgenommen und anerkannt. Der Islam, wenn Sie den geografisch verorten wollen, an welche Länder oder Weltregionen denken Sie zuerst? Vielleicht an Saudi-Arabien, den Mittleren Osten oder die Türkei? Die meisten Muslime und Musliminnen weltweit, die leben allerdings in Süd- und Südostasien. Das Land mit der größten muslimischen Bevölkerung überhaupt ist Indonesien. Rund 230 Millionen Menschen dort gehören dieser Religionsgemeinschaft an. Pakistan und Indien folgen. Über den Islam in Süd- und Südostasien und vor allem über seine Wurzeln spreche ich jetzt mit der Islamwissenschaftlerin und Historikerin Gudrun Krämer. Sie hat das Institut für Islamwissenschaft der Freien Universität Berlin geleitet und sie hat neben vielen anderen Werken das Buch Geschichte des Islam veröffentlicht, das kürzlich neu aufgelegt worden ist. Frau Krämer, wann und wie ist der Islam nach Süd- und Südostasien gelangt?
Auf vielen und ganz unterschiedlichen Wegen. Es gab Handel als wichtigen Faktor, Migration, also Bewegung von Menschen, Eroberung und richtiggehend Missionierung, vor allem durch Sufi-Bruderschaften, die wir häufig als Mystiker bezeichnen. Das ist aber nicht immer so ganz zutreffend. Und da nun Südasien, also das heutige Indien und Pakistan, ungleich näher am Mittleren Osten liegt als Südostasien, sind sie auch in unterschiedlicher Weise mit dem Islam in Kontakt gekommen. In Südasien war es in erster Linie, so vom 11., 12. Jahrhundert an, Eroberung und Zuwanderung, die zunächst einmal islamische Herrschaft dort begründet haben, was aber nicht gleichbedeutend war mit Islamisierung. Das war ein langsamer Prozess, der vielfach dann auch von ganz anderen Leuten getragen wurde, nämlich von Angehörigen von Sufi-Bruderschaften, die tatsächlich missionierten. In Südostasien ging der Weg anders, und zwar ausgehend von Händlern, die, also muslimischen Händlern, Interesse hervorriefen. Manchmal wurden sie begleitet von sogenannten heiligen Männern, also Männern, denen man zum Teil heilerische, magische Kräfte zuschrieb und die großen Eindruck auf die örtliche städtische und höfische Gesellschaft machten. Mit der Zeit übernahmen einzelne Lokalfürsten den Islam und benutzten ihn dann, um ihre eigene Herrschaft gegen Konkurrenten durchzusetzen.
Und von welchen Faktoren hing es ab, wie sehr sich der Islam ausbreitete und wo er sich besonders stark verwurzelte?
Also das eine war, dass im Schatten bereits etablierter Herrschaft islamische Einrichtungen, Religionsgelehrte, Sufis und so weiter gefördert wurden und dadurch der Islam gewissermaßen Fuß fassen konnte. Wir finden aber auch Islamisierung in Regionen, die nicht islamisch beherrscht wurden, wo es offensichtlich Missionare, zum Teil verbunden mit praktischer Arbeit, also zum Beispiel Urbarmachung von Sümpfen, den Islam verbreiteten. Vermutlich war es so, dass in Gemeinschaften und Gesellschaften, die a. sozial stabil waren und b. ein starkes Identitätsgefühl aufwiesen, vielleicht auch eine Religion, die stark ausformuliert war, weniger offen waren für Missionsangebote jeglicher Art. Das gilt ja später auch für die christliche Mission. Wohingegen andere Gemeinschaften, in denen vieles mehr im Fluss war, in denen vielleicht auch Religion gar nicht so etabliert war, eher geneigt waren, den Islam zu übernehmen als ein vergleichsweise klares Gefüge mit beachtlichem kulturellem Prestige auch.
Ich möchte Sie nach Indien fragen, ein Land, in dem es eine riesige Gruppe von Musliminnen und Muslimen gibt, wo diese aber eine Minderheit geblieben sind von aktuell gut 14%, während sich in Südostasien der Islam zur dominierenden Religion entwickelt hat. Woran liegt das? Weshalb diese Unterschiede?
Also zum einen wird man tatsächlich mal auf die Größe dieses indischen Subkontinents verweisen. Dort, wo islamische Herrschaft etabliert wurden, also zunächst im Nordwesten, Nordosten, dann entlang vor allem der westlichen Küsten, dort war auch der islamische Missionserfolg recht hoch. Also man geht davon aus, dass um 1800 etwa 40% der Bewohner des Gebietes, das von den Briten beansprucht wurde, Muslime waren. Wenn es heute in ganz Indien nur noch 14% sind, dann liegt das zum einen daran, dass jetzt Teile mitgerechnet werden, die eben nicht unter britischer Herrschaft standen, und zum anderen, ganz wichtiger Faktor, an der Bildung des Staates Pakistan 1947, in denen ein beachtlicher Teil der Muslime auswanderten. Also man wird davon ausgehen, dass zum einen islamische Herrschaft nie den ganzen Subkontinent erreichte und dass es große Gemeinschaften gab, die vor allem an den Hinduismus in seinen vielen Formen gebunden war, kulturell, von der Tradition, vom Selbstverständnis her, und daher die Bereitschaft, sich auf den Islam einzulassen, begrenzt war. Es ist dennoch nicht einfach zu erklären, warum es in Indien bei einem begrenzten Erfolg blieb, wohingegen im heutigen Indonesien eine Islamisierung gab, die von den Küsten her praktisch die ganze Bevölkerung erfassten, bis auf bestimmte Inseln, Bali zum Beispiel und andere, die sich dem Islam quasi verschlossen oder nicht öffneten. Und für Südostasien, also das heutige Indonesien in diesem Fall, aber auch Malaysia, wird man eine Vielzahl von Faktoren benennen, die in ihrem Zusammenwirken zu diesem Islamisierungserfolg beigetragen haben. Kulturelles Prestige, staatliche Protektion, Attraktivität dieser Religion für viele Menschen.
In Indien ist der Islam zwar nie zur Mehrheitsreligion geworden, aber politisch sind die Muslime ja über Jahrhunderte sehr mächtig gewesen. Es gab in Indien von 1526 bis 1858 das Mogulreich.
Ja, schon vor den Mogulen gab es die sogenannten Delhi-Sultanate, 12. bis 13. Jahrhundert, geschaffen von Eroberungen aus dem heutigen Afghanistan, Usbekistan, Turk- und iranischstämmig, denen dann im beginnenden 16. Jahrhundert die Mogulen folgten. Mogul leitet sich ab von Mongole. Die Mogulen waren turk-mongolisch-iranischstämmig, setzten sich zunächst im Norden fest und verbreiteten von dort so im Laufe des 16. Jahrhunderts dann ihre Herrschaft, schufen vereint mit lokalen Eliten, die vielfach gar nicht muslimisch waren, tatsächlich ein Imperium und eine glänzende Kultur, die islamisch dominiert war, an der aber Hindus, Sikhs, einige wenige Buddhisten, Vertreter indigener Religionen einen beachtlichen Anteil hatten. Also man muss sich immer vor Augen führen, dass die Muslime, die nach Indien kamen, also auf den indischen Subkontinent, heutiges Indien und Pakistan, zahlenmäßig eine kleine Gruppe waren und zwar machtmäßig vieles bewirken konnten, aber gar nicht in der Lage gewesen wären, den ganzen Kontinent unter ihre Herrschaft zu bringen, wenn sie nicht mit lokalen Kräften kooperiert hätten und deren Interessen auch berücksichtigt hätten. Und von daher erklärt sich auch, dass zu bestimmten Zeiten, vor allen Dingen unter Akbar, dem sogenannten großen Mogulherrschaft, relativ offen war. Am Mogulhof also Vertreter unterschiedlicher Religionen vertreten waren, unterschiedlicher islamischer Strömungen, Sunniten, Schiiten und andere, aber auch andere Religionen vertreten waren. Die Mogulherrscher selber heirateten in die einheimischen Eliten ein, hatten also zum Teil Frauen, die Hinduistinnen waren. Und das schuf ein anderes kulturelles, auch politisches Milieu als etwa im benachbarten Iran oder im Osmanischen Reich oder auch in Südostasien.
Wie sieht es denn heute aus? Kann man von einem süd- und südostasiatischen Islam sprechen, mit einer ganz eigenen Prägung, etwa im Vergleich zum Islam im arabischen Raum?
Ich denke, man kann schon davon sprechen, dass es einen südasiatischen Islam eigener Prägung gibt, in Pakistan vor allem und eben auch in Indien, und einen südostasiatischen Islam eigener Prägung. Und beide sind sie deswegen besonders, weil sie sich zu einem gewissen Grad der jeweiligen Mehrheitskultur geöffnet haben und in ihre Alltagspraxis, die Art, wie sie Gottesdienst feiern, wie sie beten, in ihre Kultur Elemente aufgenommen haben, die lokal oder regional sind und die ihren Islam entsprechend gefärbt und geformt haben, so wie sie umgekehrt lokale Kulturen gefärbt und geformt haben. Nun ist es so, dass das, was quasi angestammt im heutigen Pakistan unter Islam verstanden wurde, vielen Reformern, nicht Islamisten, sondern muslimischen Reformern, schon im 20. Jahrhundert ein Dorn im Auge war, weil sie es für synkretistisch erklärt haben, für zum Teil schon fast heidnisch, jedenfalls für unislamisch, sodass sie diesen tradierten, nicht unbedingt theoretisierten, nicht unbedingt verschriftlichten Islam scharf kritisierten und umformen wollten im Sinne eines normativen Islam, den sie in Arabien beheimatet sahen. Und selbst dieser Reform-Islam geriet dann von den 1980er, 90er Jahren an unter den Druck von Islamisten, die darauf drangen, dass ein Islam strikt an den arabischen Quellen orientiert, der einzig wahre sei. Zum Teil ist es die Kritik an Formen der Frömmigkeit, also dass man singt oder womöglich gar tanzt, dass man bei Begräbnissen bestimmte Riten vollzieht, dass man vielleicht auch in einer Form den spirituell-mystischen Islam feiert, der erkennbar von hinduistischen Praktiken beeinflusst ist.
Gibt es diese Spannungen oder Kontroversen heute immer noch?
Ja, besonders stark, weil einerseits die Reformbewegung seit den 1880er Jahren, 1890er Jahren auch, sowohl in Indien als auch in Malaysia, Indonesien Fuß gefasst hat. Und weil der Islamismus ebenfalls sowohl in Indien, Pakistan als auch in Malaysia, Indonesien und auf den südlichen Philippinen Fuß gefasst hat. Also es ist sehr akut. Und diese Reformbewegungen, nicht islamistisch und islamistisch, nehmen zum Teil genau daran Anstoß, dass es einen spezifisch südasiatischen oder südostasiatischen Islam gab, der aus ihrer Sicht gar nicht existieren durfte, weil es ja aus ihrer Sicht nur den einen wahren, arabisch geprägten Islam geben darf und geben soll.
Vielen Dank, Frau Krämer, für dieses Gespräch. Das Buch Geschichte des Islam ist erschienen im CH Beck Verlag. Es hat 363 Seiten und kostet 24 Euro. Sayyida Salme bint Said. So hieß eine Frau, die vor 180 Jahren in Ostafrika geboren wurde, als Tochter des Sultans von Oman Sansibar. Sie starb als Emily Rüthe in Jena im Jahr 1924. Ein bewegtes Leben lag zwischen ihrer Geburt auf Sansibar und ihrem Tod in der Weimarer Republik. In dem konvertierte sie vom Islam zum Christentum. Sayyida Salme bint Said oder Emily Rüthe war die erste arabischsprachige Autorin, die ihre Autobiografie veröffentlichte. Julia Tieke über eine Wanderin zwischen den Welten.
Ich verließ meine Heimat als vollkommene Araberin und als gute Mohammedanerin. Und was bin ich heute? Eine schlechte Christin und etwas mehr als eine halbe Deutsche.
Das schreibt Sayyida Salme in ihren Memoiren einer arabischen Prinzessin, auf Deutsch verfasst und 1886 in Berlin veröffentlicht. Damals ein Bestseller. Salme wurde 1844 geboren. Sie war die jüngste Tochter von Said bin Sultan, Herrscher des Sultanats von Oman Sansibar, und die einzige Tochter von Jilfidan, einer Nebenfrau des Sultans, die als Mädchen aus dem Kaukasus geraubt und als Sklavin auf die ostafrikanische Insel Sansibar verschleppt worden war.
My name is Said Al-Raifi.
Der Lokalhistoriker Said Al-Raisi führt in Sansibar Stadt ein kleines Privatmuseum für Salme. Er erzählt, dass sie ein ungewöhnliches Mädchen war.
Sie interessierte sich nicht für Hausarbeit, Klöppeln und so weiter. Sehr zum Kummer ihrer Mutter. Viel lieber nahm sie Waffen zur Hand, Pistolen. Das Ungebändigte hat sich bei ihr früh gezeigt. Als Letztgeborene musste sie sich eine eigene Identität schaffen. Und bei Gott, das hat sie.
Salme lernt als Mädchen einige Jahre lang den Koran zu lesen, bringt sich darüber hinaus aber auch heimlich Arabisch schreiben bei, gegen alle Konventionen. Sie lernt den Hamburger Kaufmann Rudolf Heinrich Rüte kennen. Sie wird schwanger und verlässt die Insel, um ihn zu heiraten und gemeinsam in Hamburg zu leben, als getaufte Emily Rüte. In Deutschland lebt sie zugleich ausgegrenzt und privilegiert. Bald wird sie alleinerziehende Witwe, später nicht muttersprachliche deutsche Autorin. Sie ist scharf in ihren Beobachtungen.
Alles in allem genommen ist hier ein Himmelsstrich, wo der Schwächling zugrunde gehen muss.
Im Denken bisweilen feministisch.
Ich habe zu viele unglückliche Ehen gesehen, um glauben zu können, dass die christliche die Menschen viel mehr beglücke als die muhammedanische.
Und gegenüber schwarzen Menschen auch rassistisch.
Wir distanzieren uns von ihren Äußerungen zur Sklaverei. Statt das aber abzutun, stellen wir Kontext für eine bessere Diskussion bereit. Wir betonen, dass sich so etwas nicht wiederholen darf. So machen wir das hier auf Sansibar. Wir feiern ihr Leben und erinnern es kritisch, im Kontext.
Bis heute sind fast alle Sansibaris muslimisch. In den Gassen der Altstadt stehen aber auch Hindu-Tempel sowie zwei große Kirchen.
Wir sind hier unglaublich kosmopolitisch und durch und durch divers.
Auch zu Lebzeiten Salmes war Sansibar schon divers. Die tropischen Inseln im Indischen Ozean lagen am Schnittpunkt etlicher Handelsrouten zwischen Südasien, der arabischen Halbinsel, dem Mittelmeer und Westeuropa. Als Salme in den Palästen ihres Vaters aufwächst, erlebt der Archipel seinen größten Wohlstand durch den Handel mit Gewürznelken, Elfenbein und Menschen. Sansibar ist das Zentrum des ostafrikanischen Sklavenhandels, den vor allem die arabische Herrschaftsklasse organisiert. Aus dieser Welt kommt Salme nach Hamburg. Und 20 Jahre später versteht sie sich in ihren Memoiren als Vermittlerin zwischen beiden Welten. Lange nach ihrem Tod werden auch private Texte von Salme veröffentlicht. Es sind Briefe an eine fiktive Freundin in Sansibar. Darin thematisiert sie stärker ihre negativen Erfahrungen, Depressionen und Spannungen. Die größten Widersprüche zwischen ihren Memoiren und den intimeren Texten finden sich beim Thema Glaubenswechsel.
Inzwischen hatte ich Unterricht in den Lehren der christlichen Religion empfangen. Meine Taufe, bei welcher ich den Namen Emily erhielt, fand in der englischen Kapelle zu Aden statt und unmittelbar danach auch unsere Trauung nach englischem Ritus. Als die Feierlichkeit beendigt war, schifften wir uns über Marseille nach Hamburg ein, der Vaterstadt meines Mannes, wo selbst uns von dessen Eltern und Angehörigen die liebevollste Aufnahme zuteil wurde.
Schildert Salme in ihren Memoiren. Während sie in einem Brief gesteht:
In meinem ganzen Leben fühlte ich mich niemals moralisch so elend und jeder Stütze beraubt als gerade nach meiner Taufe.
Der Religionswechsel erscheint als Qual, deren Schmerzen sie nicht einmal mit ihrem geliebten Mann teilen kann. Als der wenige Jahre nach ihrer Hochzeit überraschend bei einem Unfall stirbt, wäre Salme frei gewesen, nach Sansibar zurückzugehen. Doch sie entscheidet sich
mit blutendem Herzen
dafür, die drei Kinder so groß zu ziehen, wie es sich ihr Mann gewünscht hätte. Trotz ihrer Kritik an der deutschen Erziehung und trotz eigener Diskriminierungserfahrungen, die sie zu einer ängstlichen, menschenscheuen Person gemacht haben.
Vor allem ist das Verständnis, die Menschen individuell und nicht, wie es oft geschieht, schablonenmäßig zu behandeln, ein recht seltenes.
Nach erfolgloser Wohnungssuche in Darmstadt notiert sie:
Diese Art von Misstrauen gegen Nicht-Vollblut-Deutsche habe ich auch später vielfach in Deutschland erfahren.
Einerseits formuliert sie Kritik an gesellschaftlicher Kälte und will als Individuum wahrgenommen werden. Andererseits verteidigt sie Sklaverei hartnäckig mit rassistischen Argumenten. Mit einem Seitenhieb gegen christliche Missionierung plädiert Salme dafür, die Sklaverei, wenn überhaupt, nur schrittweise abzuschaffen.
In solcher Art vorzugehen erscheint mir humaner und christlicher, als demonstrativ auf einem Sklavenmarkt eine Kirche zu erbauen, zu der kein Bedürfnis vorlag, da schon zwei Kapellen, eine katholische und eine evangelische, existierten, beide ohne nennenswerte Gemeinde.
Neuerungen solle man nicht überstürzen. Der Araber, so schreibt sie, sei konservativ.
Verhält er sich ablehnend, so spricht man gleich von Fanatismus und Religionshass der Mohammedaner. Dieser soll alles erklären, was man sich selber nicht klarzumachen versteht.
Sayyida Salme setzt hier europäischen Kolonialismus, Missionierung und antimuslimischen Rassismus ins Verhältnis. Vielfach thematisiert sie gesellschaftliche Fragen, die uns auch heute beschäftigen. Und auch das macht die Lektüre so interessant.
Ich habe keine Heimat mehr auf dieser Erde,
resümiert sie 1888. Da ist sie Mitte 40 und hat viele Umzüge innerhalb Deutschlands hinter sich. 1892 geht sie mit ihren zwei Töchtern nach Beirut, während der Sohn in Deutschland bleibt. In Beirut fühlt sie sich zu Hause, kann zugleich europäisch und arabisch sein. Dennoch kehrt sie über 20 Jahre später zurück nach Deutschland. Sayyida Salme bin Sultan Said bzw. Emily Rüthe stirbt am 29. Februar im Schaltjahr 1924 in Jena, wo sie bei ihrer Tochter Rosalie lebte. Sie wurde 79 Jahre alt und im Hamburger Familiengrab beerdigt. In Sansibar wird ihr mit Said el-Raisis Museum gedacht, mit thematischen Führungen sowie Infotafeln in der Altstadt.
As we say, this is where
hier ist der Ort, an dem ihre Nabelschnur vergraben wurde. Das heißt, ihre Wurzeln sind hier. Auf Swahili symbolisiert das die begrabene Nabelschnur. Aber es ist ein geteiltes Erbe. Wir brauchen ein gemeinsames Erinnern.
Erinnerung an Emily Rüthe, die gibt's auch da, wo sie begraben ist, in Hamburg. Auf dem Friedhof Ohlsdorf steht ein Gedenkstein. Ein 2019 eingeweihter Emily Rüthe-Platz ist allerdings wieder umbenannt worden nach Protesten gegen Rüthes Befürwortung der Sklaverei. Den Islam liberaler gestalten, toleranter, feministischer. Dafür setzen sich inzwischen viele Musliminnen und Muslime ein. Eine der wahrnehmbarsten islamischen Reformerinnen in Europa ist die Dänin Shirin Khankan. Ihre kleine Moschee in Kopenhagen erfährt seit einigen Jahren große internationale Aufmerksamkeit. Denn unter anderem bei den Themen Ehe und Scheidung geht Shirin Khankan ziemlich neue islamische Wege. Christian Röther hat die Imamin besucht.
Mitten in Kopenhagen, zwischen Einkaufsstraße und Parlament, da liegt in einer Seitenstraße die Mariam-Moschee.
The Mariam Mosque is a mosque which is based on Sufism.
Die Moschee beruft sich auf den Sufismus, also die mystische Strömung des Islams, erklärt Shirin Khankan. Die 49-Jährige ist die Gründerin dieser Moschee und eine der Imaminnen.
It's the first mosque in Denmark with female imams, so since 2016.
Es ist die erste Moschee in Dänemark mit weiblichen Imaminnen. Seit 2016 fordern wir hier patriarchale Strukturen heraus. Strukturen, die besagen, dass nur Männer religiöse Institutionen leiten dürften.
To be leaders within religious institutions.
In der Moschee gibt es einen abgetrennten Männerbereich. Aber der Hauptraum steht zu Gebetszeiten nur Frauen offen. Gebetsteppiche liegen auf dem Boden. Daneben steht jetzt ein Konferenztisch. Zwei Frauen sitzen vor ihren Laptops. Denn der Raum wird nicht nur als Moschee genutzt, sondern auch von einer Organisation, die sich gegen häusliche Gewalt einsetzt. Shirin Khankan hat auch diese Organisation gegründet. Die Imamin ist in Dänemark aufgewachsen, als Tochter einer Finnin und eines Syrers. Der Religionssoziologin und Verhaltenstherapeutin kam die Idee für die frauengeführte Moschee schon vor 25 Jahren in Damaskus.
Ich saß mit anderen Frauen auf der Frauenempore einer Moschee und wir hörten von unten den Gebetsruf des Imams. Und ich dachte, wie würde es klingen, und wie würde es sich anfühlen, wenn eine Frau zum Gebet rufen würde?
The call to prayer was made by a woman and not a man.
Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Shirin Khan Khan ist stolz darauf, dass in ihrer Moschee in Kopenhagen inzwischen Woche für Woche eine der Imaminnen zum Gebet ruft. Der Weg dahin sei lang gewesen und das notwendige Wissen habe sie sich selbst angeeignet.
Slowly, slowly.
Nach und nach fing ich an, all das zu tun, was Imame eben tun. Ich rief zum Gebet, ich leitete die Moschee und die Gemeinschaft, ich leistete Seelsorge. Ich wuchs in die Rolle hinein und eines Tages fühlte ich mich darin so sicher und stolz, dass ich mich Imamin nannte.
And proud enough to call myself the Imam.
Weibliche Imaminnen sind nach wie vor eine Seltenheit. Deshalb würden die Perspektiven und Bedürfnisse von Frauen in Moscheen kaum berücksichtigt, meint Shirin Khan Khan. Als Imamin stellt sie Frauen in den Mittelpunkt, etwa beim Thema Scheidung.
The Maryam Mosque is the first mosque that conducts.
Als erste Moschee in Dänemark bieten wir Frauen islamische Scheidungen an, zu denen der Ehemann nicht zugestimmt hat. Viele Muslime akzeptieren diese Art der Scheidung nicht. Aber das ist eine patriarchale Praxis. Und die macht Musliminnen die Scheidung sehr schwer. Im Koran steht allerdings etwas anderes. Und das bestätigt auch ein islamisches Rechtsgutachten der Azhar in Kairo. Frauen dürfen sich ohne Zustimmung des Ehemannes scheiden lassen.
Women have the right to divorce without consent.
150 solcher Scheidungen hat sie schon durchgeführt, erzählt Shirin Khan Khan. Anwesend sind dann nur die Ehefrauen, beziehungsweise viele von ihnen trifft sie per Videokonferenz. Denn die Mariam-Moschee ist für diese Art der Scheidung inzwischen international bekannt, auch wenn sie keine zivilrechtlich geschlossene Ehe auflösen kann. Unser Gespräch unterbricht die Imamin, um per Video eine religiöse Scheidung mit einer Frau aus Schweden durchzuführen. Dafür legt sie sich ein lockeres Tuch um den Kopf, das sie beim Interview nicht trägt.
So it's also an empowerment.
Diese Scheidungen stärken die Frauen. Viele sagen mir danach, dass sie sich befreit fühlen. Endlich können sie ihr Leben weiterleben. Sie können erneut islamisch heiraten oder einfach frei sein.
Remarry or just have their freedom.
Shirin Khan Khan ist jedoch nicht nur auf Scheidungen spezialisiert, sondern auch auf interreligiöse Hochzeiten. Hochzeiten, bei denen die Frau Muslimin ist, der Mann aber kein Muslim. Im Großteil der islamisch geprägten Länder werden solche Ehen nicht akzeptiert. Weil das hier anders ist, kämen in die Mariam-Moschee Paare aus der ganzen Welt.
Die Frau ist Muslimin und der Mann ist oft ein Christ. In vielen Islamauslegungen gilt jedoch, dass der Mann zum Islam konvertieren muss, wenn er eine Muslimin heiraten möchte. Auch das ist eine patriarchale Praxis. Und wir verstehen den Koran anders. Was Gott Männern erlaubt, erlaubt er auch Frauen. Für uns ist der Islam eine Religion der Gleichberechtigung.
That Islam is a religion of equality.
Darauf ein progressives Konzept der islamischen Ehe zu praktizieren, ist sie besonders stolz, sagt Shirin Khan Khan, auch aus persönlichen Gründen.
I am the mother of 4 children.
Ich habe 4 Kinder. Und es ist hier in Dänemark sehr wahrscheinlich, dass meine Töchter sich in Nicht-Muslime verlieben. Das betrifft viele junge Menschen in Europa. Und wir als religiöse Leader müssen darauf islamische Antworten finden.
Viele Moscheen und Imame, auch in Europa, lehnen solche Neuerungen jedoch ab, bezeichnen sie teils als unislamisch. Doch die dänische Imamin lässt sich davon nicht beirren. Sie geht bei den Reformen voran, damit die islamische Praxis zur Lebensrealität der Menschen passt, insbesondere von Frauen. Diese Auslegung des Islams nennt Shirin Khan Khan modern, feministisch und spirituell.
I call it the modernist feminist spiritual Islamic position.
Imaminnen. Weltweit eine kleine Minderheit, die allerdings größer wird. In Ägypten etwa werden seit einigen Jahren Imaminnen an einer Universität ausgebildet. Allerdings ausschließlich, um in Moscheen vor Frauen zu predigen. Weibliche muslimische Gelehrte. In der islamischen Geschichtsschreibung kamen sie lange Zeit kaum vor. Dabei gab es Tausende von ihnen und sie spielten eine wichtige Rolle, besonders bei der Überlieferung von Aussprüchen des Propheten Mohammed. Was sie weitergaben, ist heute für muslimische Frauen, die um mehr Mitsprache kämpfen, von großer Bedeutung. Ein vor wenigen Jahren erschienenes Lexikon stellt die wichtigsten weiblichen Gelehrten zusammen. Wir wiederholen einen Beitrag von Julia Lai.
Es war das Jahr 1995, als Mohammed Akram Nadwi anfing, altarabische Manuskripte nach Frauennamen zu durchforsten. Nadwi forschte damals in Oxford am Zentrum für Islamstudien. Und er hatte sich über einen Artikel in der London Times geärgert. Der Islam sei schuld daran, dass Frauen in der muslimischen Welt kaum gebildet wären. Nadwi wollte dem etwas entgegensetzen und er suchte nach weiblichen Gelehrten. Nadwi hatte gehofft, vielleicht 20 oder 30 Frauen zu finden. Doch
ich merkte damals, dass es sehr viele Frauen gab, die sich aktiv um Wissen bemüht haben. Manchmal schrieb ein einzelner Gelehrter, ich habe mit 70 Frauen studiert. Ein anderer gibt einen Hadith weiter, der von insgesamt 400 Frauen überliefert worden war.
Hadithe sind nach dem Koran die zweitwichtigste Quelle für viele Muslime. Es sind Überlieferungen über Dinge, die der Prophet Mohammed gesagt oder getan haben soll. Für Muslime sind sie deshalb so wichtig, weil sie die abstrakte Botschaft des Koran in konkrete Lebenspraxis übersetzen. Um einschätzen zu können, ob ein Hadith authentisch ist, betrieben Muslime schon früh Quellenkritik. Nadwi suchte also nach Frauennamen in bekannten und weniger bekannten Hadith-Sammlungen, aber auch in Biografien und Berichten, die Gelehrte über ihre Lehrer und Lehrerinnen schrieben, und fand viel mehr, als er erwartet hatte. Aus dem Artikel, den er schreiben wollte, wurde ein Buch. Aus dem Buch ein Lexikon. In 43 Bänden finden sich die Biografien von mehr als 10.000 Frauen. 10.000, das ist eine Zahl, die sogar die islamische Theologin Dina El-Omari überrascht hat. Sie forscht an der Universität Münster.
Also, dass es da viele gab, war mir bewusst, aber dass es doch am Ende dann so viele waren, das war dann doch erstaunlich. Also, das macht ja das ganze Projekt auch mega spannend. Ne?
Spannend sind auch die Geschichten, die Nadwi erzählt. Da ist etwa al-Darda, eine prominente Juristin im Damaskus des 7. Jahrhunderts. Als junge Frau studierte sie gemeinsam mit den Männern und sie betete mit ihnen, und zwar im Männerbereich der Moschee. Etwas, das heute in den allermeisten Moscheen undenkbar wäre. Oder Karima al-Marwazir, die im 11. Jahrhundert in Mekka lebte. Ihre Abschrift der wichtigsten Hadith-Sammlung, der Sammlung al-Bukhari, gilt bis heute als eine Art Masterkopie. Insgesamt, schätzt Nadwi, wurde etwa ein Viertel aller Hadithe von Frauen überliefert. Und sie waren offenbar nicht nur fleißig, sondern auch gründlich.
In Hadith of the Prophet. Bei den Überlieferungen des Propheten finden sich sehr, sehr viele Männer, denen vorgeworfen wurde, sich Hadithe ausgedacht zu haben. Aber alle Hadith-Gelehrten sagen, es gibt nicht eine einzige Frau in der ganzen Welt, der vorgeworfen wurde, in Bezug auf einen Hadith des Propheten gelogen zu haben. Das ist erstaunlich.
Wenn es aber so viele gelehrte Frauen gab und sie so gut waren, wie konnte es dann passieren, dass ihre Namen heute fast vergessen sind? Nadwi erklärt das anhand eines Beispiels.
The great scholar in Islam, Ibn Sam'ani. Es gibt einen großen Gelehrten im Islam, Ibn al-Sama'ani. Er lebte im 13. oder 14. Jahrhundert. Er sagt, er wollte von einer Dame lernen, die Karima hieß. Ich habe ihren Bruder so oft gefragt, ob ich bei ihr studieren kann, aber ihr Bruder hat immer Ausreden gefunden. Man sieht hier das Problem. Wenn die Leute einen Sohn oder einen Bruder haben, dann wollen sie, dass der berühmt wird. Wenn sie eine Schwester hatten, wollten sie diese verstecken.
Nadwi hat die Frauen mit viel Energie aus der historischen Versenkung hervorgeholt. Trotzdem ist er nicht das, was man in Deutschland einen liberalen Muslim nennen würde. Im Gegenteil, er hat schon mit dem Europäischen Fatwa-Rat zusammengearbeitet, der der islamistischen Muslimbruderschaft zugerechnet wird. Und auch als Feminist würde er sich wohl nicht bezeichnen.
Nein, ich glaube nicht wirklich, dass ich ein Feminist bin. Aber der Feminismus und ich sind uns in einem Punkt einig. Ich glaube auch, dass Frauen unterdrückt wurden und dass wir hart arbeiten sollten, um ihre Rechte zu verteidigen und ihnen die Ehre zu erweisen, die sie verdienen. Was ich nicht mag, ist, dass der Feminismus Männer und Frauen gleich machen will.
Für muslimische Frauen ist seine Arbeit trotzdem wichtig, weil sie ihnen Argumente liefert, die sie brauchen, im Kampf für mehr Mitsprache. Denn auch heute verweisen manche muslimische Männer auf die Tradition, um Frauen von Machtpositionen fernzuhalten, sagt Gönül Yerli. Die Vizedirektorin der islamischen Gemeinde Penzberg ist eine der ganz wenigen Frauen an der Spitze einer Moschee in Deutschland. Und nicht alle in der bayerischen Gemeinde konnten das zu Beginn akzeptieren.
Einer hat gesagt, weißt du, es gibt doch ein Hadith, wenn eine Frau an eine Spitze einer islamischen Gemeinschaft kommt, dann ist diese Gemeinschaft verflucht.
Auch Dina El-Omadi kennt solche Fälle, in denen Männer religiöse Argumente nutzen, um Frauen damit zu manipulieren.
Wir haben da ja eine Überlieferung, die auch dem Propheten sozusagen in den Mund gelegt wird, dass wenn ein Mann eine Frau zu Bett bittet und diese sich eben verweigert, dann würden sie die Engel die ganze Nacht fluchen. Und das ist natürlich ein ganz hartes Beispiel eigentlich, was zeigt, wie Frauen auch mittels Religion gedrängt werden, etwas zu tun, was sie vielleicht gar nicht wollen.
Dass solche Aussagen so weit verbreitet sind, hat laut Gönül Yerli auch einen ganz praktischen Grund. Sie seien viel eingängiger als der Koran.
Der Koran hat ja eine komplexe Sprache und der Koran bietet ja eben auch nicht für jede Frage eine Antwort.
Beide, Gönül Yerli und Dina El-Omadi, versuchen frauenfeindlichen Hadithen in ihrer Arbeit etwas entgegenzusetzen. El-Omadi erklärt dann zum Beispiel, dass es gerade bei diesen sehr unsicher sei, ob Mohammed sie jemals so gesagt hat. Denn ausgerechnet in den ältesten Sammlungen fänden sie sich nicht.
Was ja schon auffällig ist. Und dann muss man wirklich sagen, diese frauenfeindlichen Überlieferungen, die da sind, die stehen in so einem krassen Kontrast zur Biografie des Propheten, dass die einfach irgendwie nicht reinpassen.
Solange Frauen mitreden konnten, sagt El-Omadi, hätten sie frauenfeindliche Überlieferungen auch korrigiert. Aisha etwa, eine der Lieblingsfrauen des Propheten, hat sich nach dem Tod ihres Mannes öfter mit Abu Huraira gestritten, einem der Gefährten des Propheten. Abu Huraira erzählte zum Beispiel, das rituelle Gebet eines Mannes werde ungültig, wenn eine Frau in seiner Gebetsrichtung vorbeiläuft.
Da hat Aisha dann eben ein Votum eingelegt und ganz klar gesagt, das hätte der Prophet so nie gesagt.
Aisha selbst berichtet in verschiedenen Hadithen, dass der Prophet auch dann in seinem Zimmer gebetet habe, wenn sie vor ihm im Bett lag.
Ja, und Beispiele wie dieses zeigen, warum es wichtig ist, dass weibliche Islamgelehrte heute wieder wahrgenommen und anerkannt werden. Sie hörten einen Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Unsere Sendung Religionen, die gibt's jeden Sonntag zwischen 14 und 15 Uhr im Radio. Und wenn Sie noch mehr aus der Welt der Religionen hören wollen, dann empfehle ich Ihnen die Sendung Tag für Tag. Die läuft wochentags von 9:35 Uhr bis 10 Uhr im Deutschlandfunk.